Andreas ist Zahnarzt, Praxisinhaber, 12 Leute im Team, darunter 2 festangestellte Zahnärzte und der Terminkalender voll bis oben hin. Der Mann, bei dem alles landet, der spätabends noch die Abrechnung macht und am nächsten Morgen in der Frühschicht einspringt, wenn der junge Kollege ausfällt. Er kümmert sich um die ganze Praxis, alle Kolleginnen und Patientinnen. Ehrenamtlich engagiert er sich für Menschen, die spezielle Bedürfnisse haben. Jetzt sitzt er mir gegenüber und fühlt sich leer, völlig ausgebrannt. Ich frage ihn, wer kümmert sich eigentlich um dich? Er schaut mich an. Ich stelle ihm eine zweite Frage und sag mal, wird dir dein Einsatz eigentlich gedankt? Er findet keine Antwort, er schüttelt still den Kopf. Was dann kommt, reicht bis in seine Kindheit zurück. Zu einer Mutter, die trank, zu einem Jungen, der alles tat, damit es keiner merkte, der funktionierte, leistete, die Fassade hielt und dem trotzdem nie jemand sagte, gut gemacht. In dieser Folge erfährst du, warum manche Menschen sich für alles verantwortlich fühlen, warum ausgerechnet diese Menschen sich andere suchen, die sie nie zufriedenstellen können und warum es sich manchmal wie Verrat anfühlt, endlich gut für sich zu sorgen. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Wildcast, deinem Coaching-Podcast für NLP und Systemik. Ich bin Susanne Lapp, Gründerin von Wildwechsel, dem NLP-Institut für Persönlichkeitsentwicklung. Hier bekommst du keine Theorie, sondern echte Coaching-Praxis. Ich nehme dich mit in meine Sitzungen zu den Momenten, in denen sich wirklich etwas verändert. Das Thema heute begegnet mir in meiner Arbeit immer wieder. Und ich vermute, du kennst mindestens einen Menschen, auf den es passt. Vielleicht bist du es sogar selbst. Es geht um die Menschen, bei denen alles landet, die sich für alles verantwortlich fühlen, die geben und geben und geben und geben und sich am Ende fragen, warum eigentlich so wenig zurückkommt. Nach außen sind das oft die Verlässlichsten überhaupt, die Stützen, die ohne die der Laden nicht laufen würde. Und innen? Innen sind sie oft erschöpft, einsam, manchmal sogar bitter, weil die Anerkennung, für die sie sich so abrackern, irgendwie nicht kommt. Mein Klient Andreas war genau an diesem Punkt. Und wenn du das Gefühl kennst, dass du dich für alles zuständig fühlst und trotzdem den Eindruck hast, es reicht nie, dann ist diese Folge für dich. Außerdem ist dann für dich vielleicht auch mein Workshop am 1. und 2. September interessant. Raus aus der Fleißfalle. So bekommst du endlich die verdiente Anerkennung. Der ist kostenlos. 1. und 2. September, jeweils 19 Uhr. Wenn das für dich interessant ist, geh doch gleich auf die Website www.wildwechsel-nlp.biz und melde dich an. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Mein Klient heute heißt Andreas. Er ist 47, Zahnarzt und führt eine gut gehende Praxis mit 12 Leuten. Von außen betrachtet, wie gesagt, alles tippitoppi in Ordnung, volle Terminbücher, treue PatientInnen, ein solider Ruf in der Stadt. Jetzt sitzt er mir gegenüber und wirkt, als würde er gleich in sich zusammensinken. Blass, übermüdet, Augenringe, die Schultern hochgezogen. Susanne, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich funktioniere nur noch. Morgens der Erste in der Praxis, abends der Letzte. Ich springe ein, wenn jemand krank wird. Wenn es Ärger im Team gibt, kläre ich das. Die schwierigen Patienten übernehme ich sowieso selbst. Ich mache die Abrechnung. Und wenn ich abends nach Hause komme, beschwert sich meine Frau. Ich würde mich gar nicht richtig um die Kinder kümmern. Ich schlafe schon schlecht und irgendetwas in mir sagt, so geht das nicht mehr lange gut. Und so will ich das auch nicht mehr. Mensch, Andreas, sage ich, das klingt wirklich anstrengend. Danke, dass du da bist. Erzähl doch mal, was müsste sich verändern, damit es dir besser geht? Er überlegt. Ich müsste abgeben, delegieren, das sagen mir alle. Meine Frau, mein Steuerberater, sogar meine Angestellten, die machen schon Scherze darüber. Aber ich kann das nicht. Wenn ich etwas abgebe, habe ich sofort das Gefühl, ich lasse alle im Stich. Und so gut wie ich kann es auch einfach niemand. Mache ich es doch lieber gleich selbst. Verstehe, sage ich. Und wenn du all das machst, all das kümmern, all das einspringen, all das selber machen, bekommst du dafür etwas zurück? Er lacht kurz, bitter. Nein, ehrlich gesagt, nicht. Das ist es ja. Ich reiß mir ein Bein aus. Irgendwie reicht's trotzdem nie. Alle sind ständig am Kritteln. Meine Mitarbeitenden, meine Frau, meine Kinder. Sogar meine Eltern beschweren sich, dass sie mich zu selten sehen. Ich horche auf. Es reicht nie, wiederhole ich leise. Ein wichtiger Satz, den merken wir uns. Kurzer Einschub für dich, wenn du zuhörst, bevor wir mit Andreas weitermachen. Was Andreas hier beschreibt, hat oft eine gemeinsame Wurzel. In der Fachsprache nennen wir sie Parentifizierung. Das kommt vom Lateinischen parentes, die Eltern. Und es beschreibt eine Umkehrung der natürlichen Ordnung. Ein Kind übernimmt Aufgaben, Sorgen und Verantwortung, die eigentlich den Eltern zustünden. Es wird zu früh erwachsen. Es kümmert sich um den Haushalt, um die Geschwister, um die Stimmung im Haus, oft vor allem um das seelische Überleben eines Elternteils. Und das passiert natürlich nicht aus Langeweile, sondern meistens fällt ein Elternteil aus. Durch Krankheit, durch eine Sucht, durch eine Trennung, durch eine Depression. Irgendjemand muss die Lücke füllen. Und oft ist das eben das sensibelste, das aufmerksamste Kind, das diesen Platz einnimmt. Das Tragische daran, diese Kinder übernehmen diese Aufgaben aus einer stillen Hoffnung heraus. Wenn ich mich nur genug kümmere, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann geht es Mutti oder Vati eines Tages wieder gut und dann erhalte ich die Liebe und Anerkennung, nach der ich mich so sehr sehne. Das Tragische daran, diese Hoffnung auf Liebe und Anerkennung erfüllt sich praktisch nie, weil das Unvermögen der Eltern nun mal einfach nicht durch das Bemühen eines Kindes geheilt werden kann. Kein Kinderbild kann eine Depression heilen und kein noch so liebevoll von Kinderhand gebackener Kuchen die Existenzangst nach einer Kündigung schmälern. Und weil dieses Kümmern des Kindes im Ursprung nie belohnt wurde, hört das Abrackern nie auf. Und so entsteht eben ein Teufelskreis. Ich kümmere mich, um endlich Anerkennung zu bekommen. Die Anerkennung bleibt aus, also war es wohl noch nicht genug, da muss ich mich wohl noch ein bisschen mehr kümmern. Und genau in diesem Teufelskreis stecken sehr viele Menschen, die sich für alles verantwortlich fühlen. Und wie gesagt, genau darum geht es auch in meinem kostenlosen Workshop Raus aus der Fleißfalle. So erhältst du endlich die verdiente Anerkennung am 1.2. September 19 Uhr. Freue mich sehr, wenn du dabei bist. Anmeldung über die Website kostet dich keinen Cent. Also, wenn dich dieses Leiste und es reicht trotzdem nie anspricht, bist du dort genau richtig. Ich verlinke es dir auch noch einmal in die Shownotes. Und in meiner NLP Practitioner Ausbildung, die Grundausbildung für psychologische Kompetenz und professionelle Kommunikation, da widmen wir solchen Mustern übrigens auch einigen Raum, weil sie eben in der Arbeit mit Menschen so unglaublich häufig auftauchen. Und weil so viele von euch genau an diesem Punkt stehen, wie ihr mir immer wieder schreibt, wenn dir diese Folge bis hierhin schon etwas gegeben hat, dann lass dem Wildcast doch kurz ein paar Sterne oder auch eine Bewertung da. Das kostet dich 10 Sekunden und hilft, dass diese Themen die Menschen finden, die sie gerade brauchen. So, jetzt wieder zurück zu Andreas. Ich möchte verstehen, wie sich dieses Es ist nie genug im Alltag von Andreas zeigt. Deshalb frage ich ihn nach einem konkreten Beispiel. Gibt es in deiner Praxis eine Situation, die diesen Kreislauf besonders gut unterlegt, besonders gut zeigt? Etwas, das sich immer wieder abspielt? Er muss gar nicht lang überlegen. Ja, sagt er, Frau Berger. Ah, Frau Berger, erzähl mal. Frau Berger ist meine dienstälteste Fachangestellte. Sie ist seit fast 15 Jahren dabei. Und doch irgendwie scheint sie immer unzufrieden. Egal was ist. Sie hat Privilegien, die sonst niemand hat. Ihre Dienstpläne nehmen Rücksicht auf den Stundenplan ihres Sohnes. Wenn sie ein Problem hat, dann kümmere ich mich darum. Und trotzdem, sie nörgelt. An der Organisation, an mir, an den Kolleginnen. Nichts ist hier richtig. Und ich habe mir schon so oft vorgenommen, mich von ihr zu trennen, sie zu kündigen. Und dann versuche ich doch wieder einen Weg zu finden, um es ihr recht zu machen. Und? Gelingt es dir, frage ich. Nee, nicht wirklich, schon gar nicht dauerhaft. Ich lasse den Satz einen Moment stehen. Dann sage ich, Andreas, ich stelle dir jetzt eine Frage, die vielleicht komisch klingt. Aber überleg mal in Ruhe. Wenn du mit allem, was du tust, um die Anerkennung einer Frau kämpfst, die dir diese Anerkennung aber nie gibt, egal wie sehr du dich anstrengst. Kommt dir das von irgendwoher bekannt vor? Er stutzt. Ich sehe, wie es in ihm arbeitet. Noch eine Frage, sage ich leise. Du kümmerst dich um alle. Um dein Team, deine Patienten, deine Familie. Sag mal, wer kümmert sich eigentlich um dich? Andreas öffnet den Mund. Dann schließt er ihn wieder. Er weiß es nicht. Es gibt niemanden. Und, wie ich vermute, es gab nie jemanden. Und weil das eben nicht nur die Geschichte von Andreas ist, halte ich hier einen Moment inne für dich. Vielleicht taucht auch gerade ein Gesicht vor dir auf. Ein Mensch, dem du es nie recht machen kannst, so sehr du dich auch anstrengst. Ein Chef, ein Elternteil, ein Partner, eine Kollegin. Wenn da jemand ist, merkt dir dieses Gesicht. Wir kommen am Ende der Folge darauf zurück. Und falls du bei dir selbst dieses Ich leiste und leiste und es reicht trotzdem nie wieder erkennst, du weißt, mein kostenloser Workshop raus aus der Fleißfalle, 1. und 2. September. Andreas, sage ich sanft, wollen wir einmal zurückgehen, schauen, wie dieses Muster entstanden ist, um es dann zu unterbrechen? Er nickt. Prima. Dann lass uns einmal in Gedanken zurückreisen in die Vergangenheit. Erzähl mir von deiner Kindheit. Er sagt, meine Mutter hatte es schwer. Sie hatte sich ihr Leben anders vorgestellt. Doch dann saß sie mit uns kleinen Kindern allein zu Hause. Mein Vater war beruflich viel unterwegs und wenn er da war, gab es Streit. Irgendwann hat meine Mutter dann angefangen zu trinken, schon als ich klein war. Mein Vater hat davon, glaube ich, lange gar nichts mitbekommen oder nichts mitbekommen wollen. Und ich habe versucht, dass es keiner merkt. Ich habe die leeren Flaschen weggeräumt und wenn ich volle gefunden habe, sie in den Aufschluss gegossen. Ich habe meinen kleinen Geschwistern Frühstück gemacht, sie zur Schule gebracht. Ich habe am Telefon gesagt, Mama sei gerade nicht zu sprechen, wenn sie eigentlich auf dem Sofa lag. Das ist eine große Last für einen kleinen Jungen, sage ich. Hat dich deine Mutter denn wenigstens dafür gelobt? Nein. Irgendwas hat dir immer nicht gepasst. Irgendwie war sie immer unzufrieden. Die Haarspange meiner Schwester saß nicht ordentlich. Ich hatte die falsche Butter gekauft. Ich hatte eine 1 minus statt einer 1. Was ich auch tat, gemeckert hat sie immer. Ich nicke. Hörst du, was du da gerade sagst? Er schaut mich an. Du hast alles getan, um deine Mutter zu tragen. Und sie war nie zufrieden mit dir. Und heute? Heute tust du alles für Frau Berger und die übrige Belegschaft. Und sie sind trotzdem nie wirklich zufrieden. Fällt dir was auf? Ja, sagt er, dasselbe Prinzip. Das ist genau dasselbe Prinzip. Eben. Und das ist kein Zufall. Das ist der Kern dessen, worum es heute geht. Ich hole etwas aus. Als Kind hast du gelernt, die, die sich hier kümmern sollten, Mutti und Vati, tun es nicht so, wie ich es bräuchte. Also hast du angefangen, dich zu kümmern. In der Hoffnung, dann irgendwann einmal die Liebe und Anerkennung deiner Eltern zu bekommen, nach der du dich so gesehnt hast. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Gemeckert wurde immer. Und so hast du außerdem gelernt, egal wie sehr ich mich anstrenge, es reicht sowieso nie. Diese Sätze sind zu so einer Art Lebensgrundgefühl geworden, wie ich das nenne, zu deiner inneren Landkarte. Und dann passiert etwas, das ich in meiner Arbeit immer wieder sehe. Wir suchen uns, selbstverständlich völlig unbewusst, im späteren Leben genau die Menschen, die zu dieser alten Landkarte passen. In dem Fall eben Menschen, die nie wirklich zufrieden sind, weil sich das vertraut anfühlt. Vertraut und schräg zugleich. Er schüttelt langsam den Kopf. Ich habe mir Frau Berger ausgesucht und den ganzen Rest des Teams. Vielleicht sage ich, und das ist der zweite Teil, manchmal machen wir aus Menschen, die eigentlich neutral wären, unbewusst eine neue Mutti. Wir verhalten uns dann so lange übervorsorglich, so lange bittend, so lange unterwürfig, bis unser Gegenüber tatsächlich anfängt, sich über uns zu stellen und zu nörgeln. Wir inszenieren die alte Geschichte einfach immer wieder neu. Aber warum tue ich das denn, sagt Andreas fast verzweifelt. Es ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte ich mir freiwillig solche Menschen suchen? Warum sollte ich das nachspielen? Ja, sehr gute Frage, sage ich. Und die Antwort hat etwas damit zu tun, was wir Loyalität nennen. Deine Mutter war als Kind unglücklich, als du Kind warst. Sie war krank, sie war nie zufrieden. Und weil du sie natürlich trotzdem geliebt hast, so wie alle Kinder ihre Eltern lieben, bedingungslos, hat dir das wehgetan. Und ein Kind, das seine Mutter leiden sieht, denkt oft unbewusst, ich darf es nicht besser haben als sie. Was wäre ich denn für ein Sohn, was wäre ich denn für ein Kind, wenn es mir gut geht, wo Mutti doch so leidet? Das fühlt sich für die Kinderseele an wie Verrat. Und dieses Gefühl tragen wir dann immer noch in uns, auch wenn wir längst erwachsen sind. Dazu kommt, wenn du dich jetzt plötzlich mit Menschen umgeben würdest, die dir Lob und Anerkennung entgegenbringen, dann würde das ja bedeuten, dass du Lob und Anerkennung wirklich verdient hast. Und dann wäre die Tatsache, dass deine Mutter dir genau diese früher verweigert hat, plötzlich nicht mehr dein Versagen, sondern Muttis Versagen. Weil Mutti etwas nicht getan hat, was andere völlig problemlos schaffen. Und darum sorgst du bis heute, wie gesagt, völlig unbewusst dafür, dass die verdiente Anerkennung ausbleibt. Aus unbewusster Treue zu deiner Mutter. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Bingo, Volltreffer versenkt, sagt er. Ja. Und weißt du, was das Gute ist? Wir können uns es anschauen. Wir können es verändern, wenn du magst. Er nickt unbedingt. Also, dann möchte ich heute mit dir ein NLP-Format anwenden, das sich systemischer Reimprint nennt. Imprint heißt Prägung. Ein Imprint ist ein früher prägender Moment, in dem wir eine tiefe Überzeugung über uns und das Leben gebildet haben, so einen Vertrag, wie wir ihn gerade beschrieben haben. Und bei einem Reimprint gehen wir zurück zu diesem Prägungsmoment und prägen, gestalten ihn neu. Wir verändern natürlich nicht, was richtig wirklich passiert ist, aber wir verändern die Bedeutung, die du diesem Moment gibst. Wie machen wir das? Wir bringen in unserer Vorstellung etwas hinein, was damals gefehlt hat. Beim klassischen Reimprint geben wir dem jüngeren Ich die Ressourcen, die ihm damals gefehlt haben. Beim systemischen Reimprint gehen wir einen Schritt weiter. Denn ein Kind übernimmt nicht nur eigene Überzeugungen, es übernimmt auch die Not, die Überforderung und die unerfüllten Bedürfnisse der Menschen, die es geprägt haben. Deshalb versorgen wir nicht nur das Kind mit neuen Ressourcen, sondern wir geben sie auch den Bezugspersonen, die an dieser Prägungsszene beteiligt waren. Im Fall von Andreas, seiner Mutter. Denn wenn die Mutter damals die Ressourcen gehabt hätte, die sie gebraucht hätte, hätte sie sich natürlich komplett anders verhalten und wirklich ihre Mutterrolle ausfüllen können. Dann hätte auch Andreas wieder Kind sein können. Im systemischen Reimprint lösen wir außerdem noch die Verstrickungen, die in dieser Prägungssituation entstanden sind, namentlich die Aufträge und kindlichen Projekte. Dazu gleich noch mehr. Erinnerst du dich, frage ich Andreas, dieses Es ist nie genug. Spür noch einmal ganz bewusst in dich hinein und dann sag mir, wo du dieses Gefühl in deinem Körper spürst. Andreas deutet auf seine Brust. Prima, entgegne ich. Dann leg einmal deine Hand dorthin, wo du dieses Gefühl am ausgeprägtesten wahrnimmst. Und jetzt stell dir vor, dass du in Gedanken langsam deine Timeline zurückgehst und immer wenn dieses Gefühl in deinem Brustkorb besonders intensiv ist, gibst du mir ein Stichwort. Andreas beginnt. Sein erstes Stichwort ist die Eröffnung seiner Praxis. Ich hatte mich so auf diesen Tag gefreut und mich so angestrengt, dass er ein voller Erfolg wird. Und dann maulten die einen, der Wein sei zu warm, meiner Frau passte nicht, dass sie keine Rede halten durfte, mein Kompagnon war kurzfristig verhindert und am Abend war ich einfach nur enttäuscht. Er geht in Gedanken weiter zurück. Das nächste Stichwort, das er mir gibt, ist seine Elternzeit. Als junger Zahnarzt hatte ich mir 3 Monate Zeit genommen, als mein Sohn geboren wurde. Ich wollte für ihn da sein und alles richtig machen. Doch dann haben meine Frau und meine Mutter nur an mir herumgekrittelt. Alles wussten sie besser als ich. Dabei bin ich der Arzt. Und so gehen wir noch durch 3, 4 weitere Stationen. Jedes Mal dasselbe Muster. Andreas gibt alles und erntet Kritik statt Anerkennung. Dann wird er leise. Jetzt bin ich vielleicht 8 ungefähr. Es ist Abend. Meine Mutter liegt auf dem Sofa. Sie hat wieder getrunken. Ich räume in der Küche die Flaschen weg, damit mein Vater nichts merkt, wenn er nach Hause kommt. Ich habe an dem Tag mein Zeugnis bekommen. Ich gehe zu ihr, will es ihr zeigen. Sie schaut nur kurz drauf und sagt, in Mathe wieder nur 2. Ich bin wirklich enttäuscht. Dann dreht sie sich weg. Wie geht es dem Kleinen in diesem Moment, frage ich sanft. Schlecht, sagt er. Er hat den ganzen Nachmittag aufgeräumt, damit alles gut ist, und doch reicht es wieder nicht. Es gibt wieder nur Vorwürfe. Ja, das ist der Moment, den wir uns anschauen, sage ich. Und damit wir das gut können, arbeiten wir mit Bodenankern. Ich lege 4 Bodenanker aus, einen für den kleinen Andreas, einen für die Mutter, einen für den Vater, der eben immer wieder weggeschaut hat, und einen etwas abseits für Andreas heute als Beobachter. Ich bitte ihn, die Szene aufzubauen, wie er es vor seinem inneren Auge sieht. Er stellt die Mutter mit dem Rücken zum kleinen Andreas, das Kind dahinter, das Zeugnis in der Hand. Hier nutzen wir gleich das Stellvertreterphänomen, das Andreas aus Aufstellung schon kennt. Aus Gründen, die wir bis heute nicht ganz verstehen, ist es möglich, sich im Rahmen einer Aufstellung in andere Menschen einzufühlen und so etwas über ihre Bedürfnisse zu erfahren. Ich lade Andreas ein, sich zuerst auf die Beobachterposition zu stellen. Von hier aus, mit dem Abstand von heute, schaut er auf die Zähne. Was denkt dieser kleine Junge über sich? Frage ich, welchen Satz nimmt er aus diesem Moment mit? Er schaut lange hin. Dann sagt Andreas, er denkt, ich bin nicht gut genug. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Wenn ich nur endlich genug mache, dann hat sie mich vielleicht doch lieb. Ja, sage ich leise, das ist der Vertrag. Genau hier wird er unterschrieben. Und jetzt schau einmal auf deine Mutter. Nicht als ihr Sohn, nicht als der Achtjährige, sondern von hier, von heute, mit den Augen des erwachsenen Mannes. Was siehst du? Er klingt überrascht. Ich sehe eine völlig überforderte Frau. Sie ist so unglücklich, sie ertrinkt förmlich. Sie hat gar keine Kraft für mich und meine Geschwister. Sie hat ja nicht mal Kraft für sich selbst. Ganz genau. Und jetzt die entscheidende Frage. Was hätte diese Frau damals gebraucht? Was hat ihr gefehlt? Er überlegt. Liebe, sagt er dann. Richtige Liebe. Die Liebe meines Vaters. Für den war sie eigentlich schon lange nur Ballast. Und die Liebe ihrer eigenen Eltern. Auch ihrer Mutter konnte sie es nie recht machen. Jemanden, der sich auch mal um sie kümmert, der ihr sagt, du musst das nicht alles alleine schaffen. Sie war so oft allein. Dann schlage ich ihr vor, lass uns ihr doch genau das geben. Lass ihr doch vom Universum eine dreifache Portion Liebe zufließen. Genau die Art von Liebe, nach der sie sich so gesehnt hat. Liebe und Unterstützung, jemanden, der sie hält. Stell dir vor, wie so eine warme, tragende Kraft, die ihr zuströmt und die sie so richtig umhüllt, erfüllt, jede Pore, jede Zelle, genau so, wie sie sich das gewünscht hätte. Ich lasse ihm Zeit. Und jetzt geh einmal selbst auf ihren Platz, lade ich ihn ein. Stell dich auf den Anker deiner Mutter. Stell dir vor, du bist deine Mutter und spüre, wie es ist, wenn du diese Liebe und Unterstützung bekommst, wenn du nicht mehr alleine bist. Andreas tritt auf den Anker der Mutter. Er atmet ein paar Mal tief ein und aus. Es wird ruhiger, sagt er. Ich als meine Mutter fühle mich weniger verzweifelt, zufriedener. Und ich frage mich, wo ist eigentlich mein Sohn? Dann dreh dich doch einmal um, lade ich ihn ein. Dreh dich als deine Mutter zu dem kleinen Jungen um, der hinter dir steht. Wie fühlt sich das an? Tränen schießen ihm in die Augen. Ich spüre, wie sehr ich meinen Sohn eigentlich liebe, wie stolz ich auf ihn bin, auf seine guten Noten, meist Klassenbester. Auch dieses Mal wieder lauter Einser, nur eine 2 in Mathe. Dann lade ich ihn ein, aus der Position der Mutter heraus an den Achtjährigen gewandt zu sprechen. Mein Junge, es tut mir leid. Du bist ein Kind. Es war nie deine Aufgabe, dich um mich zu kümmern, die Flaschen wegzuräumen oder für mich zu lügen. Das war meine Last, nicht deine. Ich hatte selbst zu wenig, aber das war nie deine Schuld. Und ich habe dich wirklich lieb. Nicht für deine Noten, nicht für das, was du leistest, sondern einfach, weil du mein Kind bist. Andreas spricht die Worte als seine Mutter. Und während er spricht, laufen ihm die Tränen. Das hätte ich so sehr gebraucht, sagt er. Okay, sage ich, dann geh jetzt hinüber auf den Bodenanker des kleinen Andreas und nimm es entgegen. Er wechselt auf den Anker des Kindes, er schließt die Augen. Ich spreche die Sätze der Mutter noch einmal, langsam ihm zugewandt. Ich bitte ihn, sie als der kleine Junge wirklich zu hören und zu spüren. Sein Gesicht verändert sich. Die Anspannung, die den ganzen Tag in seinen Schultern saß, löst sich. Er darf das Zeugnis weglegen, sagt Andreas. Er muss es niemandem mehr beweisen. Er wird einfach so geliebt. Ja, sage ich. Er wird einfach so geliebt. Und dann lade ich ihn ein, noch einmal mit diesem neuen Gefühl langsam durch die Jahre nach vorne zu gehen. Vorher habe ich ihn noch gefragt, ob wir uns auch einmal den Bodenanker des Vaters anschauen. Das möchte er jedoch lieber an einem anderen Tag tun. Und so gehen wir jetzt mit diesem neuen Gefühl des Geliebtseins, des Es ist genug, wieder die Timeline hinauf Richtung Gegenwart, vom achtjährigen Andreas zum Teenager, zum jungen Mann, zum Studenten, zum jungen Zahnarzt bis heute. Und an jeder Station bitte ich ihn, dieses Gefühl mitzunehmen und die alten Momente noch einmal in diesem neuen Licht anzuschauen. Als er in der Gegenwart ankommt, steht er anders da, aufrechter, ruhiger. Wie ist es jetzt, frage ich. Ich fühle mich ganz, sagt er, leicht, als hätte ich einen Rucksack abgesetzt, den ich seit 30 Jahren mit mir herumgetragen habe. Was sage ich, 30? Eigentlich über 40 schon. Und noch etwas ist mir wichtig, sage ich, diese Fürsorglichkeit, dieses feine Gespür dafür, was andere brauchen, es ist ja nichts Schlechtes. Es hat dich damals durch eine schwere Zeit getragen und es macht dich heute wahrscheinlich zu einem guten Arzt und zu einem aufmerksamen Vorgesetzten. Das darf alles bleiben. Es darf nur ab jetzt einen neuen Chef haben. Dich. Dich im Heute. Dich, der entscheidet, wann Kümmern dran ist und wann eben nicht. Andreas nickt langsam. Das kann ich mir heute zum ersten Mal wirklich vorstellen, dass ich fürsorglich sein darf, ohne mich dabei selbst zu verlieren. Eben, sage ich. Und jetzt stell dir doch noch einmal Frau Berger vor, deine Fachangestellte. Wie ist es jetzt, wenn du an sie denkst? Er lacht kurz auf, aber dieses Mal nicht bitter. Weißt du was? Sie ist plötzlich einfach nur eine Kollegin. Eine Mitarbeiterin, mit der ich ein paar klare Vereinbarungen treffen muss. Nicht mehr diese riesige Figur, deren Anerkennung über mein Leben entscheidet. Ganz schön befreiend. Wunderbar, sage ich, genau darum ging es. An dieser Stelle ist mir eine Sache wichtig, die spreche ich oft an, das weißt du. Bei Andreas hat sich in dieser Einsitzung viel bewegt. Das erlebe ich auch immer wieder, aber immer wieder heißt eben nicht immer. Solche transgenerationalen Muster sind oft tief verwurzelt und manchmal ist es ein längerer Weg, sie wirklich zu lösen. Andreas und ich verabreden uns in 4 Wochen wieder. Als er sich verabschiedet, bleibt er an der Tür stehen und sagt noch einmal, ich glaube, ich rufe heute Abend mal meine Frau an und frage, wie es ihr geht. Einfach so. Ohne dass ich vorher irgendetwas erledigt haben muss. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich freue mich und schaue ihm noch einen Moment hinterher. So, und bevor wir uns für heute verabschieden, die du mir gerade zuhörst, wenn dir diese Folge etwas gegeben hat oder wenn du denkst, dass jemand in deinem Leben sie hören sollte, dann tu doch bitte 3 Dinge. Gib dem Podcast eine Bewertung, abonniere ihn und leite diese Folge an den Menschen weiter, für den sie wichtig sein könnte. Wenn du das gemacht hast oder es dir zumindest fest vorgenommen hast, Dann nochmal zu dir. Vielleicht hast du dich beim Zuhören an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt. Dann möchte ich, dass du eines mitnimmst. Wenn du dich für alles verantwortlich fühlst und trotzdem das Gefühl hast, es reicht nie, dann ist das eigentlich nie eine Frage von zu wenig Anstrengung. Meistens ist es genau andersherum. Du strengst dich zu viel an für einen Vertrag, den du als Kind unterschrieben hast, ohne ihn je gelesen oder schon gar seine Konsequenzen verstanden zu haben. Und Verträge kann man kündigen. Also wenn du magst, stell dir zwei Fragen. Die erste Frage knüpft an das an, worum ich dich vorhin schon einmal gebeten habe. Erinnerst du dich an das Gesicht, das da vielleicht aufgetaucht ist? Gibt es in deinem Leben einen Menschen, um dessen Anerkennung du kämpfst und der dir diese Anerkennung nie gibt oder jedenfalls nicht so, wie du sie dir wünschst, egal wie sehr du dich abrackerst? An wen aus deiner Geschichte erinnert dich dieser Mensch und dieses Gefühl? Und die zweite Frage lautet, wer kümmert sich eigentlich um dich? Nimm dir kurz Zeit für diese Frage. Nicht wer sich kümmern sollte, sondern wer tut es? Und falls die ehrliche Antwort lautet, niemand, was wäre dann ein erster kleiner Schritt, um heute einmal für dich selbst zu sorgen, ohne dass du es dir vorher verdienen musst? Und wenn du jetzt bei diesen beiden Fragen merkst, ja, das macht was mit mir, dann bleib doch damit nicht allein, denn genau für dieses Muster habe ich eben meinen kostenlosen Workshop Raus aus der Fleißfalle. So erhältst du endlich die verdiente Anerkennung am 1. und 2. September konzipiert. Ganz praktisch zum Mitmachen. Den Link findest du in den Shownotes. Und Andreas hat uns heute gezeigt, du musst es dir nicht schwer machen, um liebenswert zu sein. Deine Fürsorge für andere ist ein Geschenk. Sie darf bei dir selbst anfangen. Wenn dich das Thema dieser Folge berührt hat, wenn du dieses "Ich kümmere mich um alle, nur nicht um mich" kennst, dann habe ich, wie gesagt, zwei Einladungen für dich. Die erste, mein kostenloser Workshop, du weißt schon, 1. 2. September, 19 Uhr, nicht verpassen. Dort schauen wir uns genau diesen Kreislauf an, ganz praktisch zum Mitmachen. Die Anmeldung ist kostenlos. Und die zweite, wenn du merkst, dass bei dir ein tieferes Muster dahinter steckt, so wie bei Andreas, dann ist vielleicht eine intensivere Begleitung das Richtige. Ich biete sowohl Einzelcoaching als auch Familienaufstellungen an, in denen wir solche transgenerationalen Verstrickungen anschauen und lösen können. Und wenn du selbst lernen möchtest, andere Menschen bei solchen Prozessen professionell zu begleiten, dann ist die NLP Practitioner Ausbildung genau der richtige Schritt für dich. Nächstes Mal starten wir am 16. September. Bis zur nächsten Folge. Freue mich, wenn wir uns irgendwo sehen. Auf alle Fälle, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, herzlichst, deine Susanne.